Gute Schiedsrichter werden nicht geboren, gute Schiedsrichter werden gemacht. Diesen Satz sagt André Schrader. Der Profi-Schiedsrichter ist mein heutiger Gesprächsgast und ihr bekommt in dieser Folge die volle Portion von ihm. Es geht um seine jüngst von der IIHF veröffentlichte Nominierung für die Olympischen Spiele in Peking, wie professionell es rund um die Spiele in der Penny DL zugeht und wie er mit der heutigen Social-Media-Welt sowie berechtigter und unberechtigter Kritik umgeht. Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Kröger. Gerechnet habe er nicht damit, sagt er, aber natürlich gehofft. Schrader fliegt Anfang Februar zu seinen zweiten Olympischen Spielen, dieses Mal als Hauptschiedsrichter. In Sotschi 2014 war er noch als Linesman auf dem Eis. Ihr hört in den kommenden Minuten, wie er sich auf das sportliche Highlight vorbereitet und dass in Zeiten von Corona natürlich ein lachendes sowie weinendes Auge mit auf die Reise geht. Aber es gibt noch so viel mehr zu hören. Schrader skizziert den doch sehr professionellen Prozess rund um das Schiedsrichtercoaching bei uns in der Penny DL und dass zum Beispiel direkt in den Drittelpausen die Feedbacks untereinander losgehen. Dass die Kommunikation auf dem Eis mit den Spielern sowie Trainern das A und O ist, erfahrt ihr ebenso, wie auch die Gründe, warum Schiedsrichter im Eishockey weitaus komplexer ist als im Fußball. Es ist wie gesagt ganz viel drin in dieser Folge und deshalb jetzt viel Spaß mit André Schrader. Ja, dann starten wir in diese Podcast-Folge mit dem Gespräch der Woche, auf das ich mich sehr freue und sage Hallo André Schrader.
Hallo Konstantin.
Grüße dich. Wie geht es dir und wo erwische ich dich?
Mir geht's gut, Gott sei Dank. Das ist ja im Moment auch das Wichtigste. Ich bin gerade tatsächlich zu Hause.
Sehr gut. Zu Hause heißt, du lebst mit deiner Familie in Nordrhein-Westfalen, richtig?
Genau, wir sind ansässig in Bochum.
Ja.
Und genau.
Ja, wir wollen heute ein bisschen über das Schiedsrichterwesen sprechen mit dir, aber natürlich auch, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, wir sind jetzt an einem Donnerstag, wenn wir aufzeichnen. Es wurde jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen wurde von der IIHF, wurden die Schiedsrichter für die Olympischen Spiele sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nominiert und da taucht dein Name auf und darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Lass uns aber erstmal mit der Aktualität abseits von Olympia starten. Wir haben eben schon kurz, bevor wir auf Aufnahme waren, über die Aktualität gesprochen. Das Thema Corona beschäftigt dich und euch im Schiedsrichterwesen natürlich genauso wie alle anderen auch, ne?
Absolut. Ich glaube, man kommt an dem Thema nicht mehr vorbei und ja, man muss leider täglich drüber sprechen. Bei uns trudeln auch mehr oder weniger täglich Umbesetzung ein, Spielabsagen ein. Wir sind mehr oder weniger ständig auch mit Jörg von Ameln im Kontakt. Wenn Schiedsrichter infiziert sind, geht es darum, auch dass auch die das Return-to-Play-Protokoll durchlaufen. Und ja, man möchte eigentlich viel mehr über Eishockey-Themen sprechen, aber Corona, wie ich gerade schon erwähnte, man kommt aktuell leider nicht drum herum. Also es ist ja alltäglich und immer wieder neuen Gesprächsstoff gibt es dazu.
Ja, das heißt, untereinander, unter den Schiedsrichtern sprecht ihr dann auch dazu. Du hast gesagt, du hattest mit Marc Iwerts auch natürlich Kontakt, der bei der U20 WM war. Da hat es natürlich auch voll reingehauen. Kannst du da noch mal kurz sagen, was er so berichtet hat aus Kanada?
Ja, die IHF ist eigentlich ja sehr gut vorbereitet und war es auch dieses Mal. Sprich, ich durfte ja bei der letzten WM in Riga teilnehmen. Auch da waren wir in der Bubble. Sprich, wir waren tatsächlich 7 Tage vor Turnierbeginn schon in Riga. Waren, bevor wir nach Riga geflogen sind, 10 Tage schon in häuslicher Quarantäne. Das kam genau hin mit dem letzten Finale in der DEL. In dieser häuslichen Quarantäne haben wir 3 PCR-Tests schon vorher gemacht, sind dann rübergeflogen, wurden dann sofort isoliert, also ohne großes Hallo direkt ins Hotelzimmer, wurden dann da 3 Tage isoliert und PCR getestet täglich und sind dann quasi freigetestet, durften wir dann raus. Raus hieß, Wir durften unser Zimmer verlassen und uns im Hotel bewegen, durften dann zumindest gemeinsam im Meetingraum verweilen und immer mit Maske und mit Abstand. Und das war dann tatsächlich das Draußensein. Vor die Tür durften wir tatsächlich nicht. Wenn wir Spiele hatten, wurden wir abgeholt mit dem Shuttle-Service und ja, durften dann 10 Meter von dem Hotel-Eingang bzw. Ausgang in den Wagen und von da dann in die Eishalle. Das war auch diesmal der Fall bei den World Juniors. Ähnliches Protokoll, ähnliches Vorgehen und ja, trotzdem hat diesmal leider nicht geklappt, dass das Turnier abgebrochen werden musste. Ich vermute, oder das Naheliegendste ist tatsächlich Omikron, dass all die Maßnahmen tatsächlich nicht mehr ausgereicht haben, um das Virus fernzuhalten.
Ja, wollen wir natürlich gleich, habe ich natürlich auch ein, zwei Fragen jetzt. Du hast mir auch schon, als wir telefoniert hatten, gesagt, du hattest ein relativ langes Meeting diese Woche, 2 Stunden im Hinblick auf Olympia und Corona. Aber erstmal vielleicht ein bisschen, um positiver zu werden, sag doch mal, wie das Gefühl war, als du jetzt die Information bekommen hast und wann hast du überhaupt die Information bekommen, dass du jetzt bei den Olympischen Spielen nominiert bist als Schiedsrichter? Denn das muss man ja auch nochmal dazu sagen, das sind deine zweiten oder werden deine zweiten Olympischen Spiele. Bei den ersten warst du als Linesman im Einsatz, richtig?
Genau, 2014 in Sochi war ich dabei mit Lars Brüggemann und Daniel Pichacek, die als Hauptschiedsrichter dabei waren. Da war ich noch Linesman. Und genau, jetzt kam tatsächlich die Nominierung relativ kurzfristig. Die Deadline stand immer fest mit dem 10. Januar, wo die NHL ja die Ausstiegsklausel noch ziehen konnte. Die haben sie jetzt ein bisschen eher gezogen und im Zuge dessen kam die Nominierung vor 5 Tagen. Also tatsächlich kurz bevor es offiziell verkündet wurde, haben auch tatsächlich wir Aktiven erst Bescheid bekommen.
Mhm. Also ja, hast du damit gerechnet?
Gerechnet ist immer schwierig. Ich meine, gehofft auf jeden Fall, ja. Gerechnet auch. Ich meine, die größte Bewerbung, die man immer abgeben kann, ist die letzte Weltmeisterschaft. Ja. Da war ich ja dabei und die lief auch gut. Da ging es für mich bis ins Viertelfinale. Und danach haben wir noch an der Olympia-Qualifikation teilgenommen, was wieder als Bewerbungsturnier galt. Da fahre ich tatsächlich auch nochmal in Riga. Und dann wurde der Deutschlandcup, beziehungsweise gibt ja noch 3 weitere Nationenturniere im November in Finnland und in Russland auch. Und zu diesem Turnier wurden auch potenzielle Kandidaten eingeladen. Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, dass wir beim Deutschlandcup dieses Jahr auch ausländische Schiedsrichter hatten. Mhm. Da war ich auch dabei und das war quasi die letzte finale Bewerbung. Und aus diesem Pool und mit den Empfehlungen, die man da hinterlassen hat, wird man dann letztendlich nominiert oder eben halt nicht.
Mhm. Bekommt man zwischendurch in diesem von dir eben beschriebenen Prozess, wenn man die Endturniere dann eben mit dabei ist und dort pfeift, bekommt man zwischendurch nochmal irgendwie Feedback von der IIHF oder hat man kommunikativen Austausch oder ist es dann wirklich so, dass man eben seine bestmögliche Leistung geben muss und dann eben hoffen muss, dass man für, wie jetzt in diesem Fall, für die Olympischen Spiele nominiert wird?
Ja, man wird halt jedes Spiel beobachtet im Zuge dieser Turniere und bekommt dann einmal individuelles Feedback für jedes Spiel, was man da geleitet hat und bekommt dann nach dem Turnier immer, sage ich mal, so ein Zeugnis ausgestellt. Allgemein wird das Turnier da dann zusammengefasst. Und das ist dann letztendlich, lässt dann natürlich viel Interpretationsspielraum übrig und anhand der Bewertung, ja, steigt dann oder sinkt dann die Hoffnung auf so eine Nominierung. Und tatsächlich so der Austausch persönlich, der findet da nicht statt. Letztendlich sitzt ja dann das IHF-Komitee zusammen. Das wurde dieses Jahr ja auch neu gegründet. Da sitzt aktuell drin der Kim Petersen, der Scott Selkin, der Thomas Torsbring aus Schweden und auch Lars Brüggemann. Und die entscheiden dann letztendlich mit dem Chef der Schiedsrichter, mit Danny Kurmann, ja, wer zu welchem Turnier fährt. Ja. Und genau, so findet das dann statt.
Wenn wir nochmal auf unsere Liga, auf die Penny DL kurz zu sprechen kommen, wo ich das mit dem Austausch gefragt habe, sag nochmal kurz, wie es bei uns ist, so im normalen Ablauf, sowohl für euch als Profischiedsrichter, aber wir haben ja auch weitere im Einsatz. Ihr seid dann auch regelmäßig, ja, relativ schnell mit Lars Brüggemann als Leiter Schiedsrichterwesen nach den Spielen im Austausch, guckt euch die Szenen an, etc. pp. Vielleicht kannst du den Prozess nochmal den Hörerinnen und Hörern näher bringen.
Genau. Ja, intern ist die Kommunikation deutlich höher natürlich, weil die Saison auch länger ist. Also wir fangen eigentlich meistens schon an, vorm Spiel uns auszutauschen. Das heißt, wir bekommen die Einteilung meistens in so einem 4-Wochen-Rhythmus. Mhm. Durch das Antimanipulationsgesetz ist es mittlerweile auch so, dass wir nicht mehr wissen, wer in den anderen Stadien pfeift, sondern ich bekomme halt meine Einteilung und weiß, dass ich an einem Mittwoch Mannheim gegen Schwenningen pfeife und habe da meine drei Schiedsrichterkollegen, die sind dann namentlich genannt. Und dann ist es meistens so, dass wir uns kurz schließen, ob wir uns vielleicht schon vorher treffen. Wir sind meistens so 2,5, 2 Stunden vom Spiel in der Kabine. Und ja, wenn wir die Partie haben, dann findet eigentlich so für mich die Recherche an. Dann wird halt auf die letzten Partien geschaut. Ich rufe da meistens Schiedsrichterkollegen an, die die Partie vorher oder zwei Partien vorher geleitet haben, ob es irgendwelche Tendenzen gibt, irgendwelche Auffälligkeiten, wie das Spiel gelaufen ist. Dann wird natürlich die Tabelle herangezogen. Wie gibt es aktuelle Trends? Läuft gerade jemand heiß oder ist gerade jemand so ein bisschen auf Talfahrt? Wir sagen immer, Information is power. Und da wird sich halt bestmöglichst drauf vorbereitet. Dazu schaltet sich dann auch manchmal Lars mit ein und gibt uns noch Informationen mit, sodass wir quasi bestmöglichst vorbereitet zu dem Spiel fahren können.
Und wie sieht es danach aus, wenn ihr, also vielleicht, wenn wir bei diesem, das ist ja ganz spannend, wie du es erzählst, wenn man dann in das Spiel mal reingeht, also zwischenzeitlich, wie sehen zum Beispiel die Drittelpausen bei euch aus?
Genau, die Drittelpausen sehen dann so aus. Wir haben Zugang natürlich zu den TV-Aufzeichnungen, die uns sehr helfen. Und es ist halt so, dass ähnlich, also wir haben Schiedsrichter-Coaches, die sind eingeteilt für die Spiele. Das heißt, zu denen nehmen wir auch Kontakt vorher auf. Das ist zum Beispiel der Lars Brüggemann oder der Willi Schimm oder der Thomas Gemeinhardt. Sprich, man nimmt vorher Kontakt auf mit den Coaches. Und auch da findet dann Briefing statt und die melden sich dann in der Drittelpause. Zurzeit können wir leider selbst auch nicht live im Stadion sein, sprich das läuft alles über digitale Medien zurzeit. Und dann bekommen wir halt auch Feedback. Die Strafen, die wir gepfiffen haben, ob die gut waren, ob wir irgendwas Großes verpasst haben, was auffällt am Bildschirm, Stellungsspiel von uns, die läuferischen Fähigkeiten und so weiter. Also da bekommen wir so ein, es geht meistens relativ schnell. Ein Coach räumt natürlich ja nicht das ganze Drittel immer komplett auf, sondern das wird dann für nach dem Spiel aufgehoben. Aber da bekommen wir kurzes Feedback, worauf wir vielleicht nochmal achten sollen. Und dann gehen wir letztendlich ins nächste Drittel. Und dann ist es ein bisschen individuell. Es gibt Schiedsrichter, die wollen die wichtigsten Szenen aus dem vergangenen Drittel nochmal sehen. Andere sind da eher ein bisschen unbeschwert und wollen quasi offen, ohne unbedingt jede Szene nochmal sich angeschaut haben, ins nächste Drittel gehen. Und dann sind die 18 Minuten tatsächlich auch schnell um.
Ja, das glaube ich. Das bedeutet, nochmal nachgefragt, eure Schiedsrichter-Coaches sind aktuell jetzt aufgrund von Corona nicht in den Stadien, sondern gucken es dann zu Hause oder an einem anderen Ort und ihr schaltet euch dann digital oder per Telefon zusammen und besprecht dann die Szenen.
Ganz genau, so funktioniert es aktuell leider, ja.
Okay. Und wie ist es nach dem Spiel? Wie schnell seid ihr dann nochmal im Austausch, um das zu feedbacken gegenseitig, wie das im Spiel gelaufen ist? Passiert das zum Beispiel an einem Nachmittagsspiel oder noch am selben Tag oder schläft man nochmal eine Nacht drüber, hat auch die Möglichkeit, selber nochmal ein bisschen was Revue passieren zu lassen und telefoniert dann am nächsten Tag dazu?
Beides tatsächlich. Also wir bekommen sofort nach dem Spiel unmittelbares Feedback. Ja, wir kommen in die Kabine, bringen kurz den Puls ein bisschen runter, ziehen uns schon mal ein bisschen aus und um. Und dann findet eigentlich ja das Abschlussgespräch des Spiels statt. Dann wird halt nochmal alles besprochen. Je nach Spielverlauf kann das relativ zügig gehen oder auch mal relativ lange dauern. Wie gesagt, wir haben immer die Magenta Sportaufzeichnung zur Hand, sprich es wird nicht nur über Situationen gesprochen, sondern es wird dann zum Beispiel geschaut, Konstantin, schau mal im ersten Drittel bei 10:15 auf der Uhr, was sagst du zu der Situation? So, und dann wird die halt analysiert. Das dauert dann für die Hauptschiedsrichter eine gewisse Zeitspanne, wo halt meistens Strafen beziehungsweise Nichtstrafen besprochen werden und Torsituationen. Und das Gleiche gilt dann für die Linesmen, Abseitsentscheidungen und Icing-Entscheidungen oder auch manchmal Anspiele, ob die gut oder schlecht gelaufen sind. Und dann wird sich halt von 60-0-0 auf 0-0, sprich Spiel beendet, runtergearbeitet. Mhm. Genau, dann gibt's und damit ist dann das Feedback, dann wird noch so der allgemeine Eindruck besprochen, wie ist man aufgetreten, Kommunikation mit den Spielern, mit den Coaches, was halt so auffällt. Ist natürlich live vor Ort immer ein Stück weit genauer und besser als am TV, weil das kriegen ja alle zurzeit mit. Man sieht ja nur das, was letztendlich die Kamera einfängt. Und dann ist, sage ich mal, das Feedbackgespräch nach dem Spiel so eine Dreiviertelstunde, Stunde nach dem Spiel beendet.
Okay. Und die Frage schließt sich für mich jetzt irgendwie an, weil du gerade diesen sehr, wie ich finde, aber das ist natürlich auch höchstwahrscheinlich ein Stück weit euer Verständnis, so soll es sein als Profischiedsrichter, aber ich finde das sehr, sehr eindrucksvoll, wie du nochmal schilderst, wie so ein Prozess abläuft. Wie sehr nervt es dich dann persönlich oder euch Schiedsrichter, dass oft ja oder nahezu jedes Wochenende diese Thematiken sind, wer hat wie gepfiffen und dass gerade auch bei den Fans immer irgendwie die Schiedsrichter schuld sind? Kann man das eigentlich überhaupt selber irgendwann mal abstellen, an sich ranzulassen? Oder hat man da eigentlich einen Haken hintergesetzt? Wie ist es bei dir, dass sowas einfach dazugehört? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist unser tägliches Brot. Wir stehen in der Öffentlichkeit, dem muss man sich stellen und dem muss man sich bewusst sein. Und sicherlich ist es nicht einfach und steckt das nicht einfach weg. Gerade in den heutigen Zeiten mit Social Media, jeder darf eine Meinung haben, jeder kann die auch äußern. Und gerade wenn es halt abrutscht in unsachliche Kritik, nimmt das schon einen mit und stört einen auch. Insbesondere, weil man sich natürlich auch häufig nicht verteidigen kann. Ich sag mal, im Fußball, ja, durch Doppelpass und so weiter, solche Sendungen, werden oft spielentscheidende Szenen analysiert und sind auch, ja, ich sag mal, relativ einfach in Schwarz und Weiß aufzuteilen. Da sieht jeder die Szene aus 13 verschiedenen Kameraperspektiven und dann sind die Experten sich alle relativ schnell einig, okay, die Entscheidung war gut oder war halt eben falsch von dem Schiedsrichter. Mhm. Im Eishockey ist es einfach ein Stück weit anders, weil ich glaube, dass viel mehr im grauen Bereich bei uns stattfindet. Es ist halt eben nicht einfach in Schwarz und Weiß zu trennen, sprich in Foul oder Nicht-Foul oder in Tor oder Nicht-Tor, sondern wir haben halt einen unheimlich großen grauen Bereich aufgrund der Schnelligkeit, aufgrund des körperlichen Kontakts der Spieler. Und dadurch ist es halt sehr, sehr schwierig, das ähnlich wie im Fußball zu machen, jede Situation mit der anderen zu vergleichen. Wir sind halt bestrebt darum, dass wir halt das Spiel über 60 Minuten beobachten. Und wir wollen in diesen 60 Minuten gewährleisten, dass beide Teams eine faire Chance haben zu gewinnen, also dass keiner benachteiligt wird und dass die Spieler sicher vom Eis kommen, sprich durch Verletzungspotenzial, wenn Aktionen mit Verletzungspotenzial entstehen, dass wir halt da sind und diese bestrafen. Mhm. Und das ist eigentlich die größte Problematik, dass dann häufig auch von Fans dann gesagt wird, ja, in der 23. Spielminute, da war doch auch ein Haken. Warum wurde das nicht gepfiffen? So. Und da muss man einfach wissen, sicherlich entstehen solche Situationen, aber es wird halt geschaut, okay, wird jemand an der Torschance gehindert? Gibt es Verletzungspotenzial? Oder ist das vielleicht eine Aktion, die halt noch im grauen Bereich ist? Wir sind halt in der neutralen Zone. Da kommt der Stock mal kurz an die Hand. Der Spieler kann unbeeindruckt weiterlaufen. Es hat keinen Vorteil für die gegnerische Mannschaft. Also ist das zum Beispiel eine Szene, die man laufen lassen kann. Mhm. So, und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass ja diese Vergleichbarkeit, wie wir sie vielleicht im Fußball gewöhnt sind und gewohnt sind, auf Eishockey nicht so umzumünzen ist. Mhm.
Wie gehst du, ich finde natürlich jetzt selber als Kommunikationsmensch das interessant, wie gehst du mit diesem Thema Social Media selber um? Also bist du da aktiv, kriegst du die Sachen dann selber mit über deine Kanäle, die du nutzt, oder wird das eher an dich herangetragen?
Man bekommt selber mit. Ich bin wie eigentlich fast jeder Schiedsrichter, ich würde sagen passiver User der sozialen Medien, und man bekommt es mit, aber man selektiert schon, sage ich mal, was man sich anschaut und was nicht. Insbesondere, wenn es einfach unberechtigte Kritik ist. Also wenn man jetzt mitbekommt, man hat ein gutes Spiel gemacht und das wurde auch so von den Coaches bescheinigt. Aber es gab eine Situation, wo die Medien sich extrem draufstürzen, sage ich mal. Dann versucht man es schon zu vermeiden, weil letztendlich ja bringt es einem ja nicht weiter, wenn man nur Negatives hört und tatsächlich einfach ja dann in der Kritik steht für Dinge, die man letztendlich richtig gemacht hat. Also auch da gibt's immer wieder Beispiele, wo laut Regelwerk zum Beispiel keine andere Option als eine gewisse Strafe vorgesehen wird und dann tatsächlich die Medien schreiben, ja, wie kann man denn in der Situation diese Entscheidung treffen? Und uns bleibt gar nichts anderes übrig, zum Beispiel. Mhm. Dann gibt es viel Kritik, die tatsächlich dann unberechtigt ist. Mhm. Was nicht heißt, dass natürlich auch teilweise berechtigt oder Kritik berechtigt ist. Und der müssen wir uns dann natürlich stellen, klar.
Ja, klar. Thema Regeln würde ich gleich auch gerne nochmal zu dieser Saison eine Frage stellen, weil sich da ja nochmal ein bisschen was geändert hat. Vorher aber, wie wichtig ist aus deiner Sicht die Kommunikation auf dem Eis mit den Spielern und vor allem auch mit den Coaches und mit der Auswechselbank?
Das ist für mich eines der Hauptaspekte und ich glaube, unterscheidet auch den guten Schiedsrichter von dem sehr guten Schiedsrichter. Mhm. Kommunikation ist das A und O für mich. Insbesondere, was ich gerade angesprochen habe, der graue Bereich. So. Und wenn man da aktiv arbeitet mit den Spielern, mit den Coaches, hilft das enorm weiter. Was am Fernseher häufig untergeht, ist, klar, der Fan sieht immer, okay, es erfolgt ein Pfiff und ein Spieler wird bestraft. Ich glaube, dieser Teil unseres Jobs ist so viel kleiner als der Teil, wo wir agieren, wo wir Spielern darauf hinweisen, dass irgendwelche Tendenzen steht. Also wir versuchen es eigentlich so zu gestalten, dass jeder Pfiff möglichst wenig Überraschung mit sich bringt. Sprich, wenn man Tendenzen sieht. Eine Mannschaft arbeitet viel mit, oder ein spezieller Spieler arbeitet viel mit dem Schläger. Wenn wir die Möglichkeit haben, eine Strafe zu vermeiden, dann ziehen wir auch diese Option. Sprich, man geht im Unterbruch zu dem Spieler hin und sagt, hey Konstantin, achte mal drauf, dein Schläger ging gerade an die Hand, zwing mich nicht dazu, eine Strafe pfeifen zu müssen. Mhm. Oder wenn es allgemeine Tendenzen gibt, richtet man sich an den Coach und sagt, Coach, schau mal, eure Checks werden sehr spät. Achtet darauf, ein bisschen besseres Timing zu haben. Ein Check muss an den Puckführer erfolgen und solche Sachen. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe und extrem ja viel Arbeit, die, sage ich mal, nicht unbedingt wahrgenommen wird vom Zuschauer. Aber wo wir halt extrem viel und hart arbeiten müssen, um tatsächlich Strafen zu vermeiden. Also ich sehe die Strafe immer als das letzte Mittel und versuche für mich immer möglichst so alles Mögliche, was ich in der Hand habe, zu tun, dass die Jungs von der Strafbank wegbleiben.
Ja, also ja, kann ich verstehen, auch wenn ich selber nie auf dem Eis stand, aber natürlich glaube ich, dass man dieses Thema Kommunikation, so wie du es auch jetzt schilderst, dass man dadurch sehr, sehr viel eben gut beziehungsweise sehr gut machen kann oder eben auch nicht, wenn man nicht richtig kommuniziert auf dem Eis. Wobei das natürlich auch, könnte ich mir vorstellen, eine totale Erfahrungssache ist, oder? Also ich meine, da wird man ja von Mal zu Mal, von Jahr zu Jahr, je sicherer und professioneller man unterwegs ist, wird das ja höchstwahrscheinlich besser und zugleich wird man ja auch dementsprechend, das ist ja auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich nochmal interessant finde, das Standing, was man selber haben muss bei den Jungs auf dem Eis. Das ist ja sicherlich auch ein Thema.
Absolut. Schiedsrichter, da gab es immer unseren Leitspruch von unserem Schiedsrichterausbilder Gerhard Müller, der das Trainee-Programm leitet. Gute Schiedsrichter, die werden gemacht und die werden nicht geboren. Man muss einfach Erfahrung sammeln und gerade solche Dinge und gerade Standing bei den Spielern und bei den Trainern muss man sich einfach über Jahre hinweg erarbeiten. Mhm. Und ich sag mal, je länger man in der Liga ist, desto bekannter ist man, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite teilweise nicht so gut ist, ja. Weil je öfter man letztendlich auf dem Eis stand, desto mehr Fehler hat man auch zwangsläufig gemacht. Die passieren halt, die lassen sich leider nicht vermeiden. Wir sind leider alle nicht perfekt, auch wenn wir es unheimlich gerne sein würden, aber es geht halt nicht. Und von daher, klar, wächst das und reift das. Wir tun halt viel daran, uns vorzubereiten, wenn neue Spieler kommen, also der Umgang, wir sind halt per Du, sprich, ich möchte jetzt mal behaupten, ich kenne jeden Spieler per Vornamen, jeden Trainer, sprich, da ist eine hohe Kommunikation, die da stattfindet und ja, man versucht den Spielern, wie gesagt, so zu helfen, wo es geht und je länger man dabei ist, und je länger man die Spieler begleitet, ich sag mal, wenn man jetzt so einen Spieler wie Daniel Vietter nimmt, der ist, seit 2009 in der DEL bin, spielt er da, man kennt sich jetzt 13 Jahre, ist natürlich, ja, da wird man natürlich anders gesehen, als wenn jetzt ein Tim Stützle hochkommt und sein erstes Jahr in der DEL spielt.
Ja, glaube ich. Ich hatte eben gesagt, das Thema Regeln ist ja auch eins, was ist ja, glaube ich, auch allen, die zum Beispiel die Sportart Fußball verfolgen oder Eishockey, da gibt es ja auch durchaus Unterschiede. Es ist ja bei uns alles ein bisschen komplexer, ohne dass wir jetzt zu sehr auf einzelne Regeln eingehen wollen. Aber dennoch die Frage, es wurde vor dieser Saison ja das Regelbuch angepasst an das IHF-Regelbuch. Oder nochmal stärker angepasst, ist eigentlich aus deiner Sicht, aus eurer Sicht von Schiedsrichterseite, hat sich das Spiel für euch irgendwie großartig geändert oder war es eigentlich vorher auch schon ähnlich, wenn nicht sogar identisch?
Es war natürlich ähnlich und ich glaube, der größte Vorteil, den wir jetzt haben, ist, dass wir jetzt weltweit dieses Unified Rulebook haben, also dass wir Eishockey mit einem Regelbuch spielen. Mhm. Es wurde ja immer der Vergleich zur NHL gezogen, was natürlich die beste Liga der Welt ist und absolut Sinn macht, diesen Vergleich auch herzustellen. Und die IHF hat jetzt erstmalig es versucht und auch geschafft, die Regeln aus der NHL über, wie ich sag mal, 99% der Regeln sind jetzt gleich wie in der NHL. Abgesehen von jetzt zum Beispiel den Coaches-Challenges, die wir noch nicht haben. Da spielen technische Gründe eine Rolle, warum wir das noch nicht haben. Mhm. Aber wir haben es jetzt geschafft, weltweit nach einem Regelbuch oder ein Regelbuch zu kreieren. Und in den meisten Ligen wird dieses jetzt auch angewandt. Das hilft erstmal. Sprich, wenn ich ein NHL-Spiel gucke und dann umschalte auf Magenta Sport, dann habe ich die gleichen Regeln, wie es halt auch im Fußball der Fall ist. Das hilft erstmal, ein Verständnis herbeizuführen und macht es natürlich einfacher. Sprich, ja, eine 5-Minuten-Strafe in der NHL ist jetzt auch bei uns eine 5-Minuten-Strafe. Halte ich schon mal für sehr wichtig und ist dem internationalen Verband gut gelungen. Und die größte Änderung für uns aktuell ist, glaube ich, der Videobeweis für große Strafen. Das hat sich geändert und diese Änderung finde ich sehr gelungen und ja, extrem wertvoll, sowohl für uns als Schiedsrichter, aber insbesondere natürlich für die Mannschaften, um einfach nochmal das Prozedere aufzulösen. Auch da gibt es immer noch wieder ja manchmal die Formulierung, die es nicht trifft. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, wenn wir auf dem Eis eine große Strafe haben, also eine 5-Minuten-Strafe, die kann verbunden sein mit einer Spieldauer, Disziplinarstrafe, es kann jetzt auch die reine große Strafe, sprich die reine 5-Minuten-Strafe sein. Und wenn wir diese auf dem Eis wahrgenommen haben, als Schiedsrichter, dann haben wir ab dieser Saison die Möglichkeit, diese große Strafe im Video uns noch einmal anzuschauen. Mhm. Häufig ist es auch so, dass gesagt wird, die Schiedsrichter haben 2 Minuten und die schauen jetzt mal, ob es mehr ist. Nein, das ist nicht der Fall. Wir haben eine große Strafe auf dem Eis und diese wird dann im Video durch die beiden Hauptschiedsrichter noch einmal überprüft. Und da gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder wird diese große Strafe bestätigt, was eigentlich auch der Fall sein sollte in den meisten Fällen, weil wir haben ja diese große Strafe in Realgeschwindigkeit wahrgenommen. Mhm. Oder wenn man sieht, okay, ein Spieler zum Beispiel, wir haben gedacht, der checkt den gegen den Kopf, aber man sieht jetzt am Video, er trifft den vorher an der Schulter und dann an den Kopf. Dann haben wir halt die Möglichkeit, diese Strafe von einer großen Strafe auf eine kleine Strafe zu reduzieren. Mhm. So ist im Moment das Prozedere und diese Möglichkeit finde ich extrem wertvoll, weil so eine große Strafe in den meisten Fällen einfach häufig spielentscheidend ist, da ja das gegnerische Team 5 Minuten Powerplay hat und dieses auch nicht vorzeitig durch ein Tor beendet werden kann.
Ja, interessant, dass du es nochmal so auflöst und erklärst. Hast du im Blick, wie oft du jetzt schon raus musstest mit deinen Kollegen, um dir das, oder raus durftest, lass es mich mal so sagen, um dir das anzuschauen? Oder nicht so im Kopf? Oder gab es auch keine großen, die du verteilt hast?
Doch, tatsächlich, gerade jetzt vom vergangenen Wochenende, der Kniecheck in dem Spiel Nürnberg gegen Augsburg.
Ja.
Wo dann letztendlich der Spieler auch im Nachhinein noch gesperrt wurde. Also auch diese Instanz gibt es dann noch im Nachhinein. Da gibt es ja den Disziplinarausschuss der PennyDEL, die dann im Nachhinein sich Szenen halt auch nochmal anschauen. Und dann entscheidet ein Gremium, ob diese Spieler längerfristig gesperrt werden. Das war tatsächlich eine Szene. Aber ansonsten, ich glaube, bis jetzt waren es über die ganze Saison. Ich habe jetzt um die 50 Spiele geleitet dieses Jahr bisher. Fünfmal, glaube ich, war ich so ungefähr am Video für eine große Strafe. Also ja, relativ selten tatsächlich.
Ja, naja, du hast ja gesagt, Strafe ist für dich ja auch das letzte Mittel sozusagen. Also es soll ja im Idealfall auch dann ohne gehen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Absolut. Und ich glaube, auch bei den Teams ist das angekommen, dass die wissen natürlich auch, okay, wenn wir jetzt eine große Strafe gemacht haben, die Chance, dass diese unentdeckt bleibt, ist relativ gering. Also ich glaube, auch da hat sich die Spielweise der Spieler und der Vereine etwas angepasst, weil natürlich die Möglichkeit besteht, mittels Video die Strafe zu überprüfen. Und da ist natürlich dann Vorbeugung das beste Mittel, mich so oder so zu spielen, dass man erst gar keine Gefahr läuft, eine große Strafe zu riskieren.
Ja. Ja, und dann lass uns super spannende Themen, die wir hier haben. Ich höchstwahrscheinlich könnte man noch mal eine weitere Folge machen. Ich habe noch diverse Fragen im Kopf, aber lass uns jetzt auf der Zielgeraden natürlich noch mal über die kommenden Olympischen Spiele sprechen. Wann geht's für dich rüber? Und vielleicht kannst du dann mal sagen, wie sieht der Prozess dann aus? Also du hast mir ja schon, wie gesagt, am Telefon gesagt, dass gab diese Woche ein ordentliches 2-Stunden-Meeting, wo es nur um Corona ging, richtig?
Tatsächlich. Überwiegend ging es leider nur um Corona. Ja, um erstmal sicherzustellen, dass Schiedsrichter vor Ort sein werden, die negativ getestet sein werden und somit erstmal Spiele stattfinden können. Denn auch das ist leider die Realität. Ohne uns geht es leider nicht. Ja. Genau.
Wann geht's rüber für dich?
Ich werde am 5. Februar rüberfliegen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt sind wir dann schon ab 96 Stunden vor Reiseantritt zweimal PCR getestet. Das müssen wir selber organisieren. Dann wurden wir darüber informiert. Es gibt diese My Beijing App, wo man sich registrieren muss, wo man sein Impfzertifikat im Vorhinein hochladen muss, wo der Impfnachweis dargestellt wird. Dann müssen wir so ein Gesundheitsprotokoll ausführen, 14 Tage vor Reiseantritt mit Fiebermessung. Sollte man sich infizieren, nachweisen zu können, wann man sich infiziert hat, um Quarantänemaßnahmen und so weiter bestimmen zu können. Mhm. Also 96 Stunden vor Reiseantritt fangen wir mit dem PCR-Test an. Dann geht es am 5. Februar rüber. Bei Landung werden wir sofort nochmal PCR getestet und werden dann erstmal isoliert. Das soll im Hotel erfolgen, im Hotelzimmer. Und dann durch hoffentlich ein negatives Testergebnis dürfen wir uns dann in diesem Athletenloop bewegen. Und ja, der wird natürlich auch auf das Hotel beschränkt sein. Also großes Sightseeing und so wird auch dieses Mal leider nicht stattfinden können. Mhm.
Dazu habe ich natürlich gleich auch noch eine Frage. Aber ist das denn, wie lange musst du im Hotelzimmer bleiben, was die Isolation angeht?
Der Plan ist, dass wir mit dem negativen Testergebnis auch dann das Hotelzimmer dann verlassen dürfen. Sprich, wir haben dann 3 negative Tests innerhalb von 96 Stunden plus, wo dann eigentlich hoffentlich alles gut gegangen sein sollte.
Ja. Ja, und dann das Thema, was du eben gesagt hast, es wird natürlich auch hoch und runter diskutiert bei allen Sportlerinnen und Sportlern und natürlich auch, sicherlich gilt es genauso für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, für euch. Sind es denn aus deiner Sicht, das sind ja andere Olympischen Spiele aufgrund von Corona, ist es denn für dich als Profi-Schiedsrichter einfach am Ende aber trotzdem so, dass du sagst, hey, es sind Olympische Spiele, ich bin dafür nominiert und das ist irgendwie mit das Größte, was man schaffen kann, und oder hat man so ein weinendes Auge, weil man eben weiß, dass man diese Olympischen Spiele nicht so genießen kann, wie es eben ohne Corona möglich wäre?
Du triffst den Nagel auf den Kopf, beides. Also letztendlich ist es das größte sportliche Ereignis der Welt. Man hat die Chance dafür alle 4 Jahre und dementsprechend ist die Freude und natürlich riesig und ungebrochen. Wenn ich es jetzt vergleichen werde mit 2014 in Sochi, wo wir direkt auf dem Olympiacampus im Hotel waren, wir durften uns frei bewegen, wir durften zu anderen Sportveranstaltungen, wir wurden ins Deutsche Haus eingeladen und. Das werden alles Dinge sein, die wir dieses Jahr nicht erleben werden dürfen, erleben werden können. Die Eröffnungsfeier dürfen wir nicht mitmachen. Auch die Abschlussfeier wird ohne uns stattfinden. Das war uns alles ermöglicht in den vergangenen Jahren. Dementsprechend hat man natürlich ein weinendes Auge. Aber nichtsdestotrotz, wir leben gerade in der Pandemie. Es wird alles dafür gemacht, dass die Sportler sicher ihre Sportart ausüben können und dürfen. Und das, denke ich mal, steht für jeden im Vordergrund. Und letztendlich sind die Medaillen, ich glaube, wenn man die dann bekommt, die wir ja nicht bekommen werden, aber als Sportler ist es das gleiche Gold wie alle zuvorigen Olympischen Spiele auch. Also von daher, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge.
Ja, aber ich finde auch, das triffst du jetzt, triffst du den Nagel auf den Kopf, wie du es gesagt hast. Genauso ist es höchstwahrscheinlich. Und was bleibt uns anderes übrig? Wir sind nun mal in diesen Zeiten. So ist es. André, ich danke dir recht herzlich. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Vielen Dank für das Gespräch. Ich drücke dir die Daumen, dass du vor allem gesund und heil rüberkommst, dort gesund bleibst und dann ja sportlich so erfolgreich wie möglich da die Spiele leitest. Und dann, ja, hören wir uns sicherlich nochmal hier in diesem Format dann irgendwann nach Olympia. Ich danke dir.
Sehr gerne, Konstantin. Bleib gesund und bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Da sage noch einer, dass unsere Profischiedsrichter nicht alles dafür tun, um bestmöglich zu pfeifen. Manchmal hört man ja solche Stimmen. Jeder, der diese Folge mit André Schrader gehört hat, weiß, dass so etwas ehrlich gesagt totaler Quatsch ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Gespräch gefallen hat. Lasst doch gerne mal Feedback da und solltet ihr eiskalt auf den Punkt noch nicht abonniert haben, so holt das gerne nach. Denn dann bekommt ihr immer eine Info, wenn eine neue Folge online ist. Und dann noch ein kleiner Aufruf. Solltet ihr selber im Bereich Podcast oder Produktion unterwegs sein oder jemanden kennen, der das macht, dann meldet euch doch gerne mal bei mir. Ebenso, wenn ihr in dem Bereich Fuß fassen wollt. Ich suche da gerade ein bisschen Support. Ihr erreicht mich per Mail unter presse@penny-del.org. Und dann bleibt mir noch zu sagen, dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören, wenn ihr möchtet. Macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.